Gott hat mir ein Thema aufs Herz gelegt und ich bin innerlich ziemlich am Zittern. Es ist so ähnlich, wie das im Februar letzten Jahres war. Da hatte im Januar letzten Jahres, da war gerade der, war das vor zwei Jahren schon? Der 70. Jahrestag von der Befreiung von Auschwitz. Das war vor zwei Jahren. Nee, letztes Jahr war das, 2015, 70 Jahre. Und da hatte Gott mir aufs Herz gelegt, am Sonntag über drei Lektionen aus dem Holocaust zu predigen. Also ein ziemlich heavy Thema. Und ich komme dann zum Gottesdienst und hier sitzen ein Haufen Gäste, die mich noch nie an Predigen hören. Und wo ich mir dachte, oh Herr, werden die das einordnen können? Und die Predigt hat dann auch ziemliche Wellen geschlagen. Und so ähnlich fühle ich mich jetzt auch. Weil Gott mir ein Thema aufs Herz gelegt hat, was nicht so oft angesprochen wird in christlichen Gemeinden. Und ich denke aber wirklich, dass es vom Herrn ist. Es hat jetzt nichts mit Holocaust zu tun, also dürft euch entspannen. Und Paulus ist nach Korinth gegangen und später schreibt dann die Korinther diesen Brief und sagt, ich bin mit Zittern und mit innerlichem Zittern war ich bei euch und habe das Wort gepredigt. Also bin ich in einer guten Verfassung. Denn ich weiß, dass Gott es wirken muss, dass ich predige und Gott es wirken muss, dass bei euch irgendetwas ankommt, was euch etwas nützt. Genau. Lass uns nochmal beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du gesagt hast, deine Worte sind Leben. Du hast die Jünger gefragt, wollt ihr auch weggehen? Als sie alle dich verlassen haben, hast du die Jünger gefragt, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus hat gesagt, wohin sonst sollten wir gehen? Wohin sonst sollten wir gehen? Wir haben alles verlassen. Wohin sonst sollten wir gehen? Denn du hast Worte des Lebens. Also wenden wir uns an dich heute in der festen Gewissheit, dass du Worte des Lebens hast, dass deine Worte gut sind. Und Herr, du siehst mich als zitternden Knecht vor dir, Jesus, und ich bitte dich, dass du mich gebrauchst, dass irgendetwas Gutes dabei heute herauskommt, Herr. Du musst es wirken. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du auf mir ruhst, dass du in mir lebst. Und dass wir so reden sollen, dass nicht wir die Redenden sind, sondern der Heilige Geist, der in uns lebt. So, gib Gnade und erbarm dich über uns alle heute an diesem Morgen. In Jesu Namen. Amen. Ich halte nicht viel davon, beim Predigen den Leuten zu schmeicheln. Und ich halte auch nicht viel davon, etwas zu bringen, was den Leuten in den Ohren kitzelt, sagt die Bibel, was angenehm ist für sie. Was mir sehr wichtig ist, wenn wir heute, also es geht heute um, ich habe das heute Morgen gezeichnet mit Absonderung in Beziehungen, beziehungsweise Heiligung in Beziehungen. Wenn du mich reden hörst, dann höre nicht in erster Linie auf mich, sondern höre auf Gott. Versuch Gott zu fragen, Gott, was willst du mir sagen? Ich möchte drei Dinge vorausschicken, weil dieses, wenn ihr nicht genau auf das hört, was ich sage und nicht auf Gott hört, dann können sehr viele Missverständnisse entstehen bei diesem Thema. Deswegen möchte ich drei Dinge, die ich nicht sage, vorher euch mitgeben. Erstens, ich fordere euch nicht auf, jemanden zu töten. Jetzt lacht ihr noch. Okay. Zweitens, ich fordere euch nicht auf, mit irgendwelchen Menschen den Kontakt abzubrechen und irgendwie als Regel jetzt hier hinzuschreiben, ihr dürft keinen Kontakt mit Ungläubigen haben oder sowas. Und drittens, ich fordere dich nicht auf, dich von deinem Ehepartner zu distanzieren. Das sind drei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, dass du die im Kopf behältst. Nicht, dass Missverständnisse entstehen und du hier rausgehst und dann was bei Facebook postest. Und weil das sind alles drei Anzeichen einer Sekte. Und wir wollen ja keine Sekte sein. Es ist also eines der Hauptmerkmale einer Sekte, also wirklich ist, dass halt gefordert wird, dass mit anderen, die nicht der Sekte angehören, der Kontakt abgebrochen wird. Wenn du in so einer Gruppe bist, dann ist das eine Sekte. So, aber ich werde halt in die Richtung Sachen sagen, aber ich möchte bitte, dass du auf Gott hörst. Und das tust, was er dir sagt. Amen? Okay. Lass uns mal den ersten Petrusbrief aufschlagen. Kapitel 4. Na, wo ist der alte Petrus? Hier. Hinter dem Hebräerbrief hat er sich versteckt. 1. Petrus, Kapitel 4. Ich lese Vers 3 bis 5. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Petrus sagt hier, dass in vergangenen Zeiten das Leben, was ich bisher gelebt habe, habe ich zugebracht mit allerlei Sünden, mit Ausschweifungen, mit Begierden, mit Trunksucht, Belustigung und Trinkgelagen. Und er sagt, nach dem Willen der Heiden, die ganze Welt, sagt die Bibel, ist in den Bösen und alle Menschen sind Sünder. Die Bibel sagt an anderer Stelle, es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen. Alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren und erfüllen nicht die Gerechtigkeit Gottes. Ja? Es gibt keinen, der vor Gott gerecht ist. Und jetzt gibt es aber Menschen, die sagen, ich mache da nicht mehr mit. Petrus sagt, das war mein altes Leben. Und er beschreibt das so wunderbar, dass das ein heilloser Schlamm war. Das ist also besser könnte man es gar nicht ausdrücken. Das ist wie ein Strom von Dreck, von Schlamm, von stinkender Brühe, von Fäkalien, der sich da ergießt. Und die ganze Welt, alle Menschen, die abgetrennt sind von Jesus, die nicht auf Gott hören, egal welcher Religion, welcher Weltanschauung, welcher Hautfarbe, alle Menschen gehen in diesem Strom mit. In diesem Strom der Sünde, in diesem heillosen Schlamm schwimmen sie mit. Ja, also es ist ein herrliches Bild. Ich muss da mal denken an, ich weiß gar nicht mehr genau, ob das der Hauptbahnhof war oder der Bahnhof Neustadt, als die Jahrhundertflut war, so überflutet war. Und da ging wie ein reißender Schlammstrom mitten durch den Bahnhof durch. Ja, da, wo sonst Leute stehen mit ihrem Gepäck und warten, da lief ein Strom von Schlamm. Und wenn du da drin standest, du konntest dem nicht standhalten, du wurdest mitgezogen. Und das ist diese Dynamik, die in dieser Welt herrscht. Wir sind diesem gottlosen Bande, diesem Schlamm der Heillosigkeit ausgeliefert. Und jetzt gibt es da aber Menschen, die sagen, ich mache da nicht mehr mit. Es gibt Menschen, die lassen sich herausziehen aus diesem Schlamm, aus diesem heillosen Schlamm der Sünde und lassen sich, wie die Bibel sagt, auf festen Fels stellen. Und das irritiert alle anderen, die sich noch in dem Schlamm befinden. Ja. Ich denke, das haben wir alle erlebt, wenn du eine Bekehrung hattest, wenn du an einem Tag gesagt hast, ich möchte jetzt nicht mehr so leben wie der Rest, so wie ich bisher gelebt habe, ich kehre um von meiner Sünde, ich möchte leben, wie es Gott gefällt. Ab diesem Tag fangen die Probleme an. Ich hatte früher in meinem alten Leben einen besten Freund, und mit dem, der hat das so ein bisschen so am Rande mitbekommen, meinen Prozess, dass ich dann zur Gemeinde gekommen bin, dass ich mein Leben angefangen habe zu ändern, dass ich ständig zu irgendwelche Veranstaltungen gerannt bin, wo es um Gott geht. Und einmal waren wir zusammen wir hatten uns ein Treffen ausgemacht und ich habe gesagt, hol mich dort und dort ab. Weil ich wusste, da war gerade ein Gottesdienst, da war ein Lobpreisgottesdienst und er sollte unbedingt auch kommen. Und von dort sind wir dann was trinken gegangen. Und er hat gesagt, dass er mich seltsam findet und dass er mich komisch findet, weil ich nicht mehr versaut bin, weil ich keine unreinen Witze mehr mache, weil ich mich nicht mehr betrinke. Und das hat ihn irritiert. Jemand, der in diesem Strom mitgeflossen ist, der sich da völlig ausgetobt hat, der mittendrin war, ist auf einmal nicht mehr dabei. Und das, wie sagt die Bibel, das befremdet sie. Sie merken, das ist jetzt etwas Fremdes. Sie nehmen Abstand und sie beginnen zu lästern. Wenn du heute hier sitzt und überlegst, ob du ein Leben mit Jesus anfängst, dann kannst du dich schon mal mit diesem Gedanken vertraut machen, es wird Lästerung geben, es wird Widerstand geben und es werden Probleme entstehen. Ja. Jesus hat nicht gesagt, wende dich zu mir und alles wird gut und dein Leben wird nur noch Sonnenschein und rosa Wolken. Jesus hat gesagt, folg mir nach, nimm dein Kreuz auf dich. Verleugne dich selbst. Und dieser Konflikt, in dem wir stehen mit anderen Menschen, der ist für uns alle real, für uns alle echt. Wir haben alle ein normales Leben. Ja, keiner von uns, glaube ich zumindest, weiß nicht, wie es bei den Gästen ist. Und lebt ihr im Kloster? Okay. Also keiner von uns lebt im Kloster hinter großen steinernen kalten Mauern und mit heiligen Männern und Frauen, die sich da verschworen haben zu einer Gemeinschaft. Wir alle haben ein Leben, wir alle haben eine Arbeit, wir fahren Straßenbahn, begegnen Leuten, wir haben Verwandte, ja, ganz wichtiges Thema, Verwandte. Wer hat auch Verwandte? Also, egal. So, und so sind wir in diesem, ist es etwas ganz Wichtiges, wo Gott in unser Leben hineinsprechen will, der Bereich der Beziehungen. Und auch in diesem Punkt muss sich unser Leben ändern, wenn wir sagen, wir folgen jetzt Jesus nach. Sein Königreich ist ja so ganz anders als das Reich dieser Welt. Die Misty Edwards singt, it's the inside, outside, upside down kingdom. Ja, also das völlig Umgekehrte von dem, was wir in der Welt kennen. Die Welt sagt, das ist ganz schlimm und schlecht und Jesus sagt, das ist das Allerbeste, was du kriegen kannst. Die Welt sagt, das ist so toll, das ist so schön. Jesus sagt, das wird dich in die Hölle bringen. Es ist alles andersrum. Und auch in unseren Beziehungen stellt sich dann etwas um oder wir sehen dann in dem Licht Gottes Personen anders und Menschen anders. Und dieses Thema zieht sich durch die gesamte Heilige Schrift. Lass uns mal bitte das 5. Buch Mose aufschlagen. Das Lieblingsbuch von Jesus, ja? Also nicht, dass du denkst, Altes Testament. Was ist das denn? Das war das Lieblingsbuch von Jesus. Der Teufel ist dreimal zu Jesus gekommen und hat ihn versucht. Und Jesus hat ihm dreimal eine Schriftstelle aus dem 5. Buch Mose zitiert. Er kannte das in- und auswendig. Du kannst dich ja mal so für dich fragen, wie viele Verse du aus dem 5. Buch Mose auswendig kannst. Wenn der Feind zu dir kommt, was hast du dann zu bieten? Okay, 5. Mose, Kapitel 7, ich lese ab Vers 1. Wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, in das du kommen wirst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er vor dir her viele Völker vertilgt, die Hethiter, die Gigasiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Ferisiter, die Heviter und die Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du. Und wenn sie der Herr dein Gott vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen machen und ihnen keine Gnade erweisen. Du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen, denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Vielmehr sollt ihr so mit ihnen verfahren. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihre Gedenksteine zerbrechen, ihre Aschera-Standbilder zerschlagen und ihre Götzenbildnisse mit Feuer verbrennen. Ja, also erinnert euch an meine drei Sachen, die ihr nicht missverstehen sollt. Das Volk steht an der Schwelle zum verheißenen Land und Gott sagt, ich bringe euch jetzt in ein Land. Dort wohnen 7 Völker, die sind alle größer und stärker als ihr. Und ich werde euch helfen, gegen sie zu gewinnen. Ich werde euch helfen, sie zu vertilgen. Und dann sagt er, hüte dich. Oder wie sagt er ganz genau? Und wenn sie der Herr dein Gott vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Dieses Wort Bann bedeutet nichts anderes als den Todesbann, also sie töten. Du sollst keinen von ihnen am Leben lassen. Jeder von ihnen, wenn du in dieses Land kommst, muss sterben. Nur ganz kurz theologischer Exkurs, diese Völker hatten über 500 Jahre Zeit, sich eines ihr Leben zu bessern und sich zu bekehren, was sie nicht getan haben. Also Gott hat sehr, 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 sehr lange gewartet, bis er sie dann gerichtet hat. Nur nicht, dass du das, man kann das ja komisch verstehen in Bezug auf Gott. So Gott sagt, du sollst jeden von ihnen umbringen, du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, keine Freundschaft mit ihnen schließen, du sollst dich nicht auf ein Level mit ihnen begeben und dann auch noch da Ehen schließen. Warum? Er sagt, denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Der Hauptweg, wie wir als Christen, wie wir als diejenigen, die entschieden sind, für Gott zu leben, die wir entschieden sind, heilig zu leben, die wir entschieden sind, zu lieben und Jesus nachzufolgen, der Hauptweg, wie der Feind uns verführen möchte, ja, der Teufel uns verführen möchte, ist durch andere Personen, ist durch Beziehungen. Wenn das Volk Gottes sie am Leben gelassen hat, und das Interessante ist, sie lassen dann auch welche am Leben. Die tricksen sie aus, im Buch Josua findet ihr das. Wer war das? Waren das die Jebusiter? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es waren die Jebusiter, die kommen dann zum Volk Israel und sagen, wir sind einen ganz weiten Weg gekommen, guckt mal hier, unser Brot ist vertrocknet und unsere Weinschläuche sind zerrissen und wir wollen mit euch einen Bund schließen. Was Josua nicht wusste, weil er Gott nicht gefragt hat, steht explizit drin, dass das die Nachbarn waren von nebenan. Und die wussten genau, wenn die Israeliten kommen, keiner von uns wird am Leben bleiben. Also haben sie getrickst und haben einen Bund geschlossen. Und Gott hat dann Josua nicht erlaubt, aufgrund dieses Bundes die Jebusiter zu schlagen. Und sie sind da über Jahrhunderte im Land leben geblieben. Und an einer Stelle sagt Gott, dass dieses Volk bis heute wie ein Dorn in ihrem Fleisch ist. Dass diese Wirkung, die dieses Volk mit ihren fremden Sitten, mit ihren fremden Götzen immer noch nachgewirkt hat und immer noch eine negative Auswirkung auf das Volk Israel hatte. So, der Hauptweg, einer der Hauptwege, wie wir abspenstig gemacht werden können von Gottes Wegen, ist durch Beziehungen, ist durch Menschen, die Gott nicht kennen, die ihm nicht nachfolgen wollen und die bewusst oder unbewusst dich abbringen werden, Gott nachzufolgen. Während du die nächste Stelle aussteigst, einfach nur ein paar Seiten weiterblättern, 5. Mose, Kapitel 13. Versuch wirklich auf den Heiligen Geist zu hören. Du kannst während einer Predigt, kannst du mit dem Heiligen Geist in Beziehung stehen und kannst fragen, Heiliger Geist, okay, das hat der jetzt da vorne gesagt, gibt es Beziehungen in meinem Leben, die du nicht möchtest? Gibt es Beziehungen, wo Menschen zu großen Einfluss auf mich haben, negativen Einfluss, der mich von dir wegbringt? Du kannst also im Dialog mit Gott stehen. So, und jetzt wird das mal einen Zacken schärfer. In 5. Mose 7 ging es darum, dass das Volk Israel diejenigen, die sie zum Götzendienst verführen, gleich von vornherein töten sollen, dass das nicht passiert. Das war außerhalb vom Volk Gottes. Jetzt richtet das, der nächste Befehl geht an das Volk Gottes. Was passiert innerhalb vom Volk Israel? 5. Mose 13, Vers 7. Wenn dich dein Bruder, der Sohn deiner Mutter oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Ehefrau oder dein Freund, der dir so lieb wie deine Seele ist, heimlich anstiftet und sagt, lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deiner Väter. Von den Göttern der Völker, die um euch her sind, sie seien nahe bei dir oder fern von dir, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. So sollst du nicht einwilligen und nicht auf ihn hören. Du sollst ihn nicht verschonen und du sollst kein Mitleid mit ihm haben, noch ihn verbergen, sondern du sollst ihn unbedingt umbringen. Deine Hand soll als erste an ihm sein, um ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes. Man soll ihn zu Tode steinigen, denn er hat versucht, dich abzubringen von dem Herrn, deinem Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. In Vers 12 noch, und ganz Israel soll es hören, sich fürchten, damit niemand mehr solch eine böse Tat in deiner Mitte tut. Hier sagt Gott, wenn innerhalb des Volkes, innerhalb des Bundesvolkes, innerhalb der der Israeliten, der Juden, wenn jemand sagt, komm, lasst uns, also heimlich, komm, Wir lassen uns den anderen Göttern dienen. Guck mal, den Götzendienst, der, also, ihr müsst verstehen, dieser Götzendienst, das war nicht etwas wie, ich gehe jetzt in die Moschee und bete dort, oder ich gehe jetzt in den Buddha-Tempel und mache Yoga, oder keine Ahnung, was die da machen, sondern das war richtig, richtig boshafter, satanischer Götzendienst. Die haben ihre Kinder durchs Feuer gehen lassen, heißt es. Das heißt, die frisch geborenen Kinder haben sie lebendig verbrannt. Das war ihr Götzendienst. Sie haben vor den Sternenbildern haben sie die perversesten Sexhandlungen vollzogen. Also das war richtig böser, dämonischer Götzendienst. Und deswegen ist Gott da so, so scharf drauf. Ja? Also so radikal. Er sagt, das sollst du nicht machen. Und wenn dich da jemand anstiften will, egal wer das ist, ob das dein liebster Bruder ist, dein bester Freund, der seit 15 Jahren schon beste Kumpel ist, der ist dir so lieb wie deine Seele, wenn der dann anfängt, dich damit reinzuziehen, dann sollst du sofort das nicht annehmen, sollst ihn sofort anzeigen und er soll sofort sterben. Also in so einer radikalen Art und Weise, wie Gott hier seinem Volk aufträgt, auf die Beziehungen, die sie haben, aufzupassen. Das ist wirklich krass. So, das war jetzt für das normale Volk. Jetzt wollen wir noch einen Zacken schärfer werden. Aus 2. Buch Mose, Kapitel 32. Ein berühmtes Kapitel. Mose ist auf dem Berg bei Gott 40 Tage und empfängt da die 10 Gebote. Und Gott sagt ihm, steig mal wieder herab, weil dein Volk ist schnell abgewichen von dem Weg, den ich geboten hatte. Und da kommt er mit Josua darunter und hört dann das Volk und Josua denkt, oh, ist das Kriegslärm? Und dann sagt er, nein, das ist kein Lärm vom Krieg, das ist ein Lärm von einer großen Feier, eine große Fete haben die gefeiert. Aber nicht für den Gott Israels, sondern für das goldene Kalb. Und Mose kommt da runter, ist stocksauer und er weist auch Mose den Aaron zurecht, den Priester. Und dann in Vers 25, als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott. Da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach, Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. Und er sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Jeder gürte sein Schwert an seine Hüfte und gehe hin und her von einem Tor zum anderen im Lager und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Und die Söhne Levis machten es, wie Mose ihnen gesagt hatte. Und an jedem Tag fielen von Volk an die 3000 Männer. Und Mose sprach, füllt heute eure Hände für den Herrn, jeder gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder, damit euch heute der Segen gegeben werde. Mose fragt, steht vor dem ganzen Volk und fragt, wer von euch ist denn noch für den Herrn? Wer von euch will den Gott noch nachfolgen? Und es kommen zu ihm die Söhne Levis. Also das war ein Stamm und die Söhne Levis versammeln sich geschlossen zu ihm. Und das war der Tag, an dem das Priestertum Levis, also dieser Dienst am Heiligtum geboren wurde. Und dieser Dienst am Heiligtum hat erfordert, dass der ganze Stamm heilig ist. Und deshalb ist das Erste, was Gott ihnen aufträgt, ist, dass der Stamm gereinigt wird. Wo sie sagt, nimmt, also es ist wirklich also brutal, ich würde mir keinen Film angucken, in dem sowas passiert, ja. Jeder von euch nehme sein Schwert und dann erschlagt ihr eure Brüder, eure Freunde, die nicht hier stehen, damit euer Stamm heilig ist. Dass nur welche in diesem Stamm sind, die wirklich vollkommen hingegeben sind dem Herrn. Das Thema Absonderung in Beziehungen ist besonders wichtig, wenn du weißt, du hast eine Berufung, wenn du weißt, du möchtest Gott dienen, du möchtest sein Evangelium verkünden. Wenn dir das nicht reicht, einmal am Sonntag in den Gottesdienst zu kommen und dann den Rest der Woche so mit Ach und Krach dem Lamme nach da so vor dich hinzuleben, wenn dir das wenn dir das nicht reicht und du weißt, Gott hat etwas Größeres vorbereitet, ich möchte tiefer gehen, ich möchte näher an sein Heiligtum, ich möchte ihm noch radikaler dienen, ich möchte wirklich alles aufgeben für ihn, dann ist die Absonderung, die du in deinen Beziehungen haben musst, noch viel, viel größer als für alle anderen. Gestern habe ich eine Predigt gehört von einem Mann, der heißt Leonard Ravenhill, und der hat ein Zitat gebracht von E.W. Tozer, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, oder schon mal gehört zumindest, und er hat gesagt, große Männer sind immer einsam. Große Männer, Männer, die sich für Gott, und mit groß meint er, sie sind ganz klein geworden, ja, sie haben sich Gott ganz hingegeben, sie sind Gott vollkommen verpflichtet zum Gehorsam, sie wollen ihm folgen, was auch immer da kommt, bis in den Tod. Und diese Menschen, Frauen und Männer, die sind einsam. Die haben nicht viele Freunde, weil sie aufpassen müssen, weil ihr großes Maß an Hingabe ist ein großes Maß an Verantwortung. Und sie müssen sehr achtsam sein, dass wenn sie sich mit den falschen Leuten abgeben, wenn sie mit den Leuten, die diese Radikalität nicht teilen, wenn sie sich mit denen abgeben, dann wird ihr Feuer automatisch niedriger werden. Fragen im Anschluss bitte. Am besten aufschreiben, wenn du was zum Schreiben hast. So sind wir, bist du, wenn du wirklich voll hingegeben dem Herrn dienen willst, in besonderer Weise aufgefordert, auf Gott zu hören, deine Beziehungen, die du hast, die Zeit, die du mit den Leuten verbringst, das durchleuchten zu lassen vom Herrn und ihn zu fragen, Gott, wo soll ich die Beziehung aufrechterhalten, wo soll es weniger werden, wo soll ich ganz Kontakte abbrechen, wo verbringe ich Zeit mit Personen, die einfach zu viel ist, wo ich mehr Zeit mit dir verbringen sollte. Das sind die Dinge, die wir Gott fragen sollten. Ja. Lass uns mal weitergehen zu Psalm 1. Psalm 1 ist eigentlich Psalm 0. Es gibt nur 149 Psalmen und die... gehst du hier raus? Okay.
Stopp hier, mach das wieder.
Psalm 1 ist eigentlich Psalm 0. Es gibt im Jüdischen 149 Psalmen und der Psalm 1 ist das Vorwort, ist die Einführung. Wenn ich ein Buch lese, dann überspringe ich das Vorwort meistens, weil ich will ja zur Sache kommen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. In diesen amerikanischen Büchern sind da manchmal noch dann 1000 Vorworte. Dann blätterst du um, denkst, jetzt geht's los und dann kommt noch ein Vorwort. Und was der Pastor zu dem Buch sagt und was der, das nervt mich alles. Aber ein Vorwort ist an sich ganz wichtig. Wenn der Autor des Buches ein Vorwort schreibt, dann möchte er das, was nachfolgend kommt, alles in das richtige Licht stellen. Ja, wie ich, mein Vorwort war heute, bitte versteht mich nicht falsch. Das schwingt jetzt die ganze Zeit nach und ihr habt das gehört und ihr wisst das und dieses Vorwort ging voraus und so ist auch Psalm 1. Auch ein wunderbarer Psalm und den euren Kindern auswendig zu lernen oder dass ihr das selber auswendig lernt. Ich lese mal Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Ich lese weiter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt in Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ja, auch dieser Psalm ist ein Psalm der Hingabe. Er fordert uns auf, uns gänzlich hinzugeben an das Wort Gottes und an ihn selbst. Und dieser Vers 1 ist ganz wichtig. Wohl dem, also glückselig ist der Mensch, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, der nicht denkt wie die Gottlosen. Mit Rat der Gottlosen ist gemeint die Denkweise, die der Gottlose hat. Ja, der Gottlose, eine Sache, die für gottlose Denkweise oder die als erstes kommt, wenn man über gottlose Denkweise redet, ist immer ich. Ja, wenn dein Gedanke mit ich losgeht, dann Kannst du das mal prüfen? Es muss nicht immer sein, aber es kann durchaus sein, dass es ein gottloser Gedanke ist, der auf dich selbst abzielt, wo es dir um dich geht, wo es dir um deine Bedürfnisse geht, wo du guckst, wo du Gewinn herausschlagen kannst. Ja? Also wer nicht folgt, nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder. In die Bibel, das ist nicht irgendwie ein böser Weg, ja, so der Fußweg da hinterm Busch, da wo die Sünder alle langgehen, sondern hier, wenn die Bibel von Weg redet, dann meint sie eine Herzenseinstellung. Dann meint sie eine Art und Weise, wie dein Herz beschaffen ist. Der Weg der Sünder ist zuallererst Hass und Stolz. Ja, und auf diesem Weg sollen wir gar nicht erst treten. Weil dieser Weg führt uns ins Verderben. Und jetzt kommt die dritte Sache. Also wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, wohl dem, der nicht tritt auf den Weg der Sünder und wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Und das ist, kann man ziemlich wörtlich nehmen. Wohl dem, der sich nicht mit denen abgibt, die Spötter sind. Und Spötter in alle Richtungen. Spott über Gott, Spott über deinen Nächsten, Spott über die Bibel, Spott über Politiker, Spott über alles Mögliche. Und Gott sagt, wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Ja. Du bist gesegnet, wenn du deine Beziehungen durchleuchtest, wenn du schaust, mit wem verbringe ich meine Zeit? Und du sagst, dort und dort mache ich Abstriche mit diesen Personen, von denen möchte ich mich nicht mehr beeinflussen lassen. Ich liebe die, ich segne die, aber ich muss nicht Zeit mit denen verbringen. Wohl dir, du bist glückselig, wenn du solche Entscheidungen triffst. Und ihr merkt schon, das ist ein radikaler Lebensstil. Das ist richtig, hier geht es wirklich ans Eingemachte. Ich kann das nicht zurückhalten oder irgendwie das absprechen oder irgendwie sagen, ja, und das geht schon und dann triffst du dich halt weiter mit dem und der ist zwar total pervers und macht ständig irgendwelche perversen Sprüche, aber du willst ihn ja bekehren und du liebst ihn ja auch und da kannst du jetzt nicht sagen, du willst nichts mit ihm zu tun haben. So, schaut, was Gott euch sagt. Sprüche Kapitel 1. Sind die jetzt vor dem Psalm? Nee, nach dem Psalm. Es ist immer wieder dieselbe Frage. Sprüche Kapitel 1. Hier ist es so ähnlich wie mit dem Psalmen. Auch das Sprüche Kapitel 1 ist auch wunderbar zum Auswendiglernen. Ist wie die Einführung in das gesamte Buch der Sprüche. Und ich lese mal ab Vers 10. Mein Sohn, wenn Sünder dich überreden wollen, so willige nicht ein. Ich glaube, in der Elberfelder steht, mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Wenn sie sagen, komm mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wir wollen dem Unschuldigen ohne Ursache nachstellen, wir wollen sie verschlingen wie das Totenreich die Lebendigen. Ja, das ist diese Herzenseinstellung. Als senken sie unversehrt ins Grab. Wir wollen allerlei kostbares Gut gewinnen und unsere Häuser mit Raub füllen, Gier. Schließ dich uns auf gut Glück an. Lass uns gemeinsame Kasse führen. Das ist komisch, das klingt wie so ein Buchhalter. In der Elberfelder steht, lass uns ein Beutel soll uns allen sein. Ja? Und dann sagt der Vater wieder, mein Sohn, gehe nicht mit ihnen auf den Weg. Halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, um Blut zu vergießen. Denn vergeblich wird das Netz ausgespannt vor den Augen aller Vögel. Sie aber lauern auf ihr eigenes Blut und stellen ihrem eigenen Leben nach. So geht es allen, die nach Gewinn trachten. Er kostet seinen Besitzern das Leben. Amen. Jakobus sagt, die Liebe zum Geld ist die Wurzel alles Bösen. Wenn jemand anfängt, das Geld zu lieben, egal ob er arm oder ob er reich ist, ob er Ferrari fährt oder ob er irgendein anderes Fahrrad fährt, ja. Wenn man anfängt, das Geld zu lieben, ist das der Anfang von vielen, vielen bösen Früchten. die daraus kommen. Und das ist einer dieser Wege, dieser bösen Wege, auf die die Welt uns führen will. Wenn du Menschen, jeder von uns hat eine Arbeit vielleicht oder kennt Menschen, die mit Glauben nichts zu tun haben, wenn ich denen erzähle, dass ich im Monat mehr als 10% spende von meinem Geld, was ich habe, mehr als 10%, da gehen die an die Decke. Das verstehen die nicht, das begreifen die nicht, das geht in ihre Rübe nicht rein, warum ich von meinem Geld, das ich verdient habe, jetzt etwas abgeben soll. Das ist der Geist dieser Welt, diese Kraft dieser Mammon, der die Menschen im Besitz hält, diese Liebe zum Geld. Ja, Geld regiert die Welt, und das stimmt auch. So, Gott möchte, dass wir uns absondern von diesen Dingen. Aber wenn du für dich in deinem Herzen sagst, ich möchte nicht gierig sein, ich möchte mein Geld hingeben ins Reich Gottes, ich möchte mit Weise sein, weiser Verwalter sein von dem Geld, was ich habe. Ich möchte nicht das zum Götzen machen, mir immer das neueste Handy, immer das, immer das, immer das und dieser ständige Sog, der da ist, ich will dem nicht nachgeben. Wenn du dich dann aber mit Leuten triffst, die in diesem Leben, die sich dem hingeben, die noch in diesem Schlamm der Heillosigkeit drin sind, was denkst du, das färbt automatisch auf dich ab. Du wirst dann immer wieder zu kämpfen haben. So, ich war letzte Woche oder am Dienstag im Cyberport im Elbepark, da wird man ja sowieso völlig schuckeln, wenn man da drin ist. Und ich war am Cyberport, weil wir machen hier eine Kamera hin und oben, dass die stillenden Mütter den Gottesdienst mitverfolgen können. Ein Fernseher. Und das hat alles ziemlich lang gedauert, ich war eine Dreiviertelstunde dort. Und da siehst du da um dich herum diese Technik und die neuesten iPads und die neuesten iPhones und riesige Fernsehgeräte. Und das war früher so meine Welt. Also ich habe mich sehr dafür interessiert, für Apple. Ich habe jede Keynote da live mitverfolgt. Und heute ist dieser Götze tot. Und für mich. Und ich habe richtig gespürt, dieser Sog und dieses, oh ja, das ist ja toll. Und dass so diese Begierden und diese Gelüste wach werden für Dinge, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und dann habe ich zu dem Verkäufer gesagt, also ich könnte mir nicht vorstellen, hier zu arbeiten, da will man ja die ganzen Sachen auch zu Hause haben. Dann hat der Verkäufer gesagt, naja, wissen Sie, man lernt damit klar zu kommen, weil alles, was man hat, hat irgendwann auch einen selber. Und da war erstaunliche Weisheit da, die da aus diesem Mann rauskam. Aber er hat recht, ja. So, das ist der Weg dieser Welt. Und der Vater warnt uns hier und sagt, wenn sie dich locken wollen, komm mit uns, sei mit dabei. Du bekommst einen Status, ein Beutel soll uns allen sein, wir sind alle zusammen. Und dann willst du dieses Familiengefühl und das, was für die Jugendlichen ja so krass ist, was sie zu so dummen Sachen verführt, einfach nur dabei zu sein in der Clique. Das ist für Jugendliche genauso wie auch für uns. Ich will einfach Teil davon sein, deswegen rauche ich die Zigarette. Ich will Teil davon sein, deswegen rauche ich den Joint. Ich will Teil davon sein, deswegen klaue ich da in diesem und jedem Supermarkt irgendwas. Das ist das, was auch in uns noch nicht mehr in diesem kleinen Ding ist, sondern was dann reifer und erwachsener geworden ist. Aber diese Lüste sind immer noch da. Ja. Und Gott möchte uns davor warnen und sagt, komm zurück. Verbring nicht deine Zeit mit diesen. Lass dich nicht reinholen in diesen Strudel. Erster Korintherbrief. Kommt ein Vers, den kennt ihr alle. Vielleicht wisst ihr gar nicht, dass es in der Bibel steht. 1. Korinther 15. Vers 33. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Paulus sagt, lasst euch nicht verwirren. Passt auf mit 1. Korinther 15, 33. Bitteschön. Lasst euch nicht durcheinander bringen. Und er sagt ganz eindeutig, wenn du mit schlechten Leuten Umgang hast, was denkst du, was mit deinen guten Sitten passiert? Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ich will gar nicht wissen, was mit den ganzen Bibelschülern passiert ist, die mit mir auf Bibelschule waren, wo die heute stehen. Wenn ich da manchmal auf Facebook was gesehen habe, da leuchtet mir kalt den Rücken runter. Ja? Sie hatten gute, wie heißt es, gute Sitten, sie haben gute Angewohnheiten, sie haben einen gottwohlgefälligen Lebensstil. Und sie kamen zurück in einen schlechten Umgang und sind zurückgefallen. Wie viele von, also ich kenne viele, die ein Stück weit von Gott begeistert waren, gesagt haben, ja, das will ich, und dann aber wieder in die alten Umfelder zurückgegangen sind und das alles verdorben hat, alles kaputt gemacht hat, was Gott vorher reingelegt hatte. Als ich mich bekehrt habe, ich war da radikal, ich hatte dann eigentlich nach meiner Bekehrung, ich hatte keine Freunde mehr. Ich hatte keine Freunde mehr. Weil diejenigen, mit denen ich zu tun hatte, wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Die habe ich zwar ab und zu noch getroffen, aber das waren nicht mehr meine Freunde. Weil ich weiß, ich bin wie von einem anderen Planeten. Ich bin tot für diese Welt. Wie kann ich dann noch mit den Gottlosen in ihrer Gottlosigkeit da meine Zeit verbringen und das dann schön und nett und toll finden und wir haben einen guten Abend zusammen. Ja, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Lass uns mal, ich muss mal kurz schauen. So, ja. 2. Korinther Kapitel, ihr seht ja meinen Zettel nicht, ich muss das ja nicht erklären. 2. Korinther Kapitel 6, Abvers 14. Das sind Verse, die sehr oft zitiert wurden, sehr oft fehlinterpretiert wurden und wir wollen da heute nicht so krass darauf eingehen. Wenn euch diese Verse erschrecken, dann nehmt sie euch nochmal zur Hand, geht in eure stilles Kämmerlein, lest das Gott vor und sagt Gott, erklär mir das. Aber es gehört absolut zum Thema. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was ist das Licht für was hat das Licht Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubiger gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und ich lese noch Vers 1 von Kapitel 7, weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit und Gottesfurcht. Paulus sagt hier, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Ein Joch ist etwas, was zwei Ochsen verbindet, die einen Pflug ziehen. Die sind untrennbar, also sind untrennbar miteinander verbunden. Und der langsame Ochse, der schnelle Ochse, der stärkere Ochse von beiden, kann nur so schnell gehen, wie der langsame mitkommen kann. Ein Joch beschränkt mindestens einen der beiden. Und so sagt Paulus hier, zieht nicht in fremden Joch mit Ungläubigen. Verbindet euch nicht mit Ungläubigen in einer Art und Weise, dass euch das zurückhält, dass euch das ausbremst, dass euch das abbringt, für den Willen Gottes zu leben. Und dann bringt er diese Aufführung, was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was das Licht, Gemeinschaft mit der Finsternis? Ja, alles Dinge, die überhaupt nicht zusammengehen. Ich will euch wirklich ermutigen, herausfordern. Fragt Gott, stellt eure Beziehungen, die ihr habt, stellt die in das Licht Gottes und fragt den Herrn, Herr, was möchtest du, was ich tue? Okay. Wie spät haben wir es, Franz?
11:40.
Ach, du liebe Zeit. Das war jetzt der erste Teil zu Ende. Absonderung von Menschen aus der Welt, ja, von den Sündern dieser Welt. Ich möchte nochmal betonen, ich möchte nicht, dass ihr einfach jetzt blind sagt, okay, ich breche alle Kontakte ab, die ich habe, und ich will mit niemandem, der auf der Straße läuft, noch was zu tun haben. Das ist nicht das, was Gott will. Ja? Also wir sollen ja noch Licht sein. Aber wir sollen nur in diesem Rahmen mit Leuten verkehren, wo wir ihnen ein Segen sind, wo wir ihnen etwas mitgeben können und nicht, wo sie etwas auf uns legen. Wo sie uns wegziehen wollen, ja. So, und dann gibt es auch Heiligung, Absonderung in Beziehungen zu anderen Christen. Und jetzt wird's, schneid euch an, ja. Lasst uns mal aufschlagen in 1. Korinther, Kapitel 5. Vers 9 bis 13. Oh, ich will den zweiten. Ja, es gibt ja 4 Korintherbriefe und nur 2 haben wir in unseren Bibeln drin. Die anderen sind weg. Und hier redet Paulus von einem dieser Briefe. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Ganz nur ein kurzer Erklärungsexkurs. Das Wort Unzucht im Griechischen heißt Porneia und bezeichnet alle sexuellen Aktivitäten außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Also das, was ich gerade gesagt habe. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Heiligen. Heilige zeichnet aus, dass sie heilig sind und heilig leben. Und Sünde ist etwas, was in unserer Mitte, was in unserem Leben nicht normal sein sollte. Es ist ganz wichtig, dass wir das uns immer mal wieder vor Augen halten, weil wenn wir die populären Predigten und Meinungen so hören, dann widerspricht das dem total. Sünde ist etwas, was für uns nicht normal sein sollte. Sünde ist die Natur, das Wesen des Teufels. Und hat in der Gemeinde, hat in einem Leben eines Christen nichts verloren. So, wenn du oder falls du sündigst, sagt die Bibel in 1. Johannes Kapitel 1, du hast einen Fürsprecher. Bekenne deine Sünde, kehre um von deiner Sünde und dir wird vergeben werden. Aber wir sollten nie zu so einem lockeren Umgang mit Sünde kommen, dass wir sagen, ach ja, der hat halt gesündigt, wir sind halt alles noch Menschen und ein bisschen Sünde braucht man ja auch, um demütig zu sein und alle möglichen Schnapsideen, die man dann hat. Sünde ist etwas nicht Normales. Und Paulus redet hier von einem Mann, der Unzucht begangen hat und von dieser Sünde der Unzucht nicht umkehren wollte. Er hat sich geweigert, Buße zu tun. Er hat sich geweigert, diese als Sünde zu bekennen und zu lassen. Und infolgedessen hat Paulus ihn aus der Gemeinde ausgeschlossen. Oder die Gemeinde hat ihn ausgeschlossen, weil er nicht umkehren wollte. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Klima war. Ja? Eine Atmosphäre der Furcht Gottes. Wo du gesehen hast, wenn jemand sündigt und er kehrt nicht um von seiner Sünde, das passiert dann mit dem. Das wurde nicht erlaubt und nicht gestattet. Möge Gott uns diese Furcht Gottes wieder zurückgeben, dass wir seinen Namen ehren, so Respekt haben vor seiner Heiligkeit, dass wir das nicht zulassen, dass in unserer Mitte beständig fortwährend gesündigt wird und dass wir das akzeptieren als etwas Normales. Und Paulus sagt hier, mit solchen, die so sind, sollen wir keinen Umgang haben. Er sagt sogar, mit einem solchen sollen wir nicht mal mehr essen. Ich denke nicht, dass wir das in so einer radikalen Form anwenden sollten, dass wenn wir den Bruder XY jetzt auf der Straße laufen sehen, dass wir dann die Straßenseite wechseln und den so ignorieren, sondern man kann schon mit dem reden und Hallo sagen und wie geht's dir so und aber jemanden dann zum Essen zu holen, und das war ja damals eine viel größere, ein kultureller Akt, der da stattgefunden hat beim Essen. Ja, da kam man zusammen, hatte Gemeinschaft, hat sich ausgetauscht, war auf gleicher Ebene. Man wollte voneinander hören und hatte geistliche Gemeinschaft. Und das geht mit so jemandem nicht mehr. Und da sind wir gerufen, uns unsere Beziehungen, unser Beziehungsleben zu heiligen. Nicht in einer Art und Weise, dass wir die dann aburteilen und richten und sagen, du bist so schlimm und wir sind viel besser als du, sondern in einer demütigen Art und Weise, wo wir wissen, dass unser Fleisch dasselbe Potenzial hat. Ja. Okay, jetzt haben wir die Stelle und die Stelle. Lasst uns mal aufschlagen, den 2. Timotheusbrief. Das ist jetzt die vorletzte Stelle, also es ist Licht am Ende des Tunnels. 2. Timotheusbrief im Kapitel 3. Hier steht eine Prophetie über die Endzeit, in der wir leben. Und Paulus malt hier ein Bild von einem Christen, der sagt, er ist Christ, aber sein Leben spricht eine andere Sprache. Lies mal vor. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Also furchtbare Leute. Und Vers 5, dabei, bei all dem, was sie tun, bei all dem, was sie machen, mit all dem Unrat, den sie im Herzen haben, sie stecken ja mittendrin in diesem Schlamm, sie agieren, als ob sie völlig Gott entfremdet sind und leben in ihren Sünden. Und dann sagt er, dabei, während sie das machen, haben sie den äußeren Schein von Gottseligkeit. Deren Kraft aber verleugne sie. Von solchen wende dich weg. Ja? Also hier sind Christen, die leben wie die Welt, die handeln wie die Welt, die reden wie die Welt, die haben Hass im Herzen, die lieben das Geld. Sie verleugnen sich nicht selbst, sondern sie lieben sich selbst, sie pflegen das selbst. Sie selbst sind ihr eigener Götze. Und dann sagt Paulus, und äußerlich kommen sie am Sonntag mit der Bibel unterm Arm in den Gottesdienst und haben eine Form von Gottseligkeit, eine Form von Heiligkeit, aber ohne Kraft. Die Kraft der Gottseligkeit ist, wie Gott zu leben. Die Kraft der Heiligkeit ist es, heilig zu sein. Aber sie wollen nur den Namen haben, aber nicht das Leben. Sie verleugnen die Kraft, heilig zu leben. Und dann sagt Paulus ganz klar, von diesen wende dich weg, mit denen sollst du nichts zu tun haben. Mit denen sollst du nichts zu tun haben. Ich mache mal kurz hier zu. Schau einfach, wo Gott bei dir den Finger drauf legt. Vielleicht ist dir ein Gesicht gekommen oder du weißt, du verbringst so Zeiten mit diesem und jenem. Und wo Gott dich auffordert, reduziere die Zeit. Oder brich sogar den Kontakt ganz ab. Oder was auch immer. Wir haben jetzt ziemlich viel geredet, was wir nicht tun sollten. Und jetzt möchte ich noch eine Bibelstelle bringen, dass ihr wisst, was ihr tun sollt. Das ist ja, sonst wäre das ja alles sinnlos. Lass uns mal im 2. Timotheus bleiben. Kapitel 2, Abvers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Herrn nennt, wende sich ab von Ungerechtigkeit. Der Grund Gottes, ich erkläre das noch kurz, der Grund Gottes, auf dem alles gebaut ist, ist Christus. Ja, Paulus sagt in 1. Korinther, einen anderen Grund kann niemand legen, außer welcher gelegt ist, welcher ist Christus. Auf Christus wird unser christliches Leben aufgebaut. Und dieser Grund, dieses Fundament, hat ein doppeltes Siegel. Und dieses Siegel ist beschriftet. Und auf diesem Siegel steht, der Herr kennt die Seinen und, also er hat eine Beziehung mit ihnen, und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von Ungerechtigkeit. Also auch hier diese Bedingung des heiligen Lebens, diese Bedingung, Sünde nicht als normal zu akzeptieren. Jeder, der sagt, ich gehöre zu Christus, soll sich abwenden von Ungerechtigkeit. In einem großen Haus, ja, auf diesem Grund ist ein Haus gebaut. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Wenn die Bibel von Gefäßen spricht, meint sie Menschen. Ja? Wusstest du, dass du ein Gefäß bist? Du bist ein Gefäß und in dir drin ist etwas. Paulus sagt, wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Das ist der Christus in uns. Und in uns drin ist etwas aufbewahrt. Entweder etwas sehr, sehr, sehr Gutes, der Heilige Geist, die Liebe Gottes, die Demut, die Sanftmut Christi, oder etwas sehr, sehr Schlechtes, ja? dieser Strom der Heillosigkeit. Und er sagt, in diesem Haus der Gemeinde gibt es viele Gefäße. Manche sind silber, manche sind golden, manche sind hölzern, manche sind aus Ton. Und Paulus sagt zu Timotheus, wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wenn jemand Abstand nimmt von diesen irdenen, von diesen dreckigen Gefäßen, wenn jemand Abstand nimmt von diesen, die einen verunreinigen, dann wird man sich selber als ein Gefäß zur Ehre heiligen. Ja, auch hier, man meidet den Kontakt zu gewissen Leuten, um sich selber heilig zu halten, damit der Hausherr, welcher Gott ist, uns gebrauchen kann. Vers 22, so fliehe nun die jugendliche Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Gott möchte, dass wir in einer Gemeinschaft sind von Menschen, die zu Gott gehören, und möchte, dass wir gemeinsam einem Ziel nachjagen. Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Frieden sollen wir mit denen nachjagen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Such dir Leute. Suche dir Leute. Es muss nicht hier in der Gemeinde sein. Such dir Leute, wo du das siehst. Such dir Leute, die Gerechtigkeit wollen, die Glauben wollen, die Liebe wollen und die Frieden wollen. Und mit diesen verbünde dich. Geh zusammen mit diesen und jage dem Herrn nach. Ich persönlich habe mir immer Leute gesucht, wo ich mich übertrieben gesagt unwohl gefühlt habe. Ja, kennt ihr das, wenn da ein Mann oder eine Frau sind und du weißt, die haben ein ganz tiefes Gebetsleben, die sind schon 20, 30 Jahre länger mit Gott unterwegs und die sagen Dinge, die gefallen mir gar nicht. Die fordern mich heraus in Dingen, wo ich das so laufen lasse und mich selbst nicht so ernst nehme und ach, das ist ja nicht so schlimm, wenn ich da und dort mal ein bisschen dies und jenes meine Zeit verschwende. Und auf einmal merke ich, das ist gar nicht in Ordnung. Ja, das sind Leute, die stacheln dich an zu guten Werken. Da gibt es Menschen, die sind mit Jesus schon eine Weile unterwegs und die fachen dich an. Mit denen tu dich zusammen. Tu dich nicht mit denen zusammen, die ein geistlich, also übertrieben gesagt, geistlich geringeres Level haben, die deine Hingabe nicht teilen an Jesus. Weil das würde über kurz oder lang deine Hingabe auch wieder runternehmen. Tu dich mit denen zusammen. Verbringe viel Zeit mit denen, die hingegeben sind an Gott, die hingegeben sind an seine Liebe, an sein Reich. an seine Ziele, die für seine Ehre leben wollen, die nicht in diesem Strom der Heillosigkeit mitschwimmen wollen. Die dich auch ab und zu mal herausfordern, wo du auch ab und zu dich unwohl fühlst. Das ist das, was der Paulus hier seinem geistlichen Sohn aufträgt. Jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach. Nicht alleine. Ja. Das ist dann das andere Extrem. Ich bleibe ganz alleine. Das gibt es nicht in der Bibel und überhaupt nicht im Reich Gottes. Er sagt, jage nach, zusammen mit denen, die dem Herrn aus reinem Herzen anrufen. Amen sagen und schnell, ist nicht so schlimm, das ist noch Wasser, ist okay. Lasst uns jetzt nicht rausgehen und schnell uns ablenken lassen, sondern lasst uns wirklich vor Gott noch einen Moment bleiben und ihn fragen, was er von uns möchte. Ich möchte ganz am Anfang sagen, wenn du diese Hingabe an Jesus noch nie vollzogen hast, wenn du noch nie gesagt hast, Jesus, du sollst mein Herr sein, über mein ganzes Leben, ich will dir nachfolgen, was immer da kommt, dann nutze heute die Chance, zu Jesus zu rufen. Ja, ich möchte euch nochmal erinnern, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Du kannst zu ihm rufen und er hört dein Gebet und er freut sich. Und er sieht deine Liebe, auch wenn sie eine schwache Liebe ist. Er sieht deine Bereitschaft, auch wenn sie eine schwache Bereitschaft ist. Und er freut sich darüber. Ja. Der Herr kennt die Seinen. Das ist das erste Siegel von diesem Grund. Er möchte eine Beziehung zu dir haben. Er möchte mit dir leben. Und du kannst zu ihm rufen und er antwortet. Und das Zweite ist jetzt, wenn wir vor Gott sind, in seiner Gegenwart, bitte ihn doch, dir zu zeigen, mit wirklich einem ernsthaften, aufrichtigen Herzen zu zeigen, was für Beziehungen in deinem Leben sind, wo du weißt, das ist nicht gut oder die beeinflussen mich negativ, wo du weißt, dass sie dich abhalten vom Königreich Gottes, dass sie dich abhalten davon, alles zu geben. Dann bitte Gott einfach. Ja, man kann Gott ja auch in einer Art und Weise reden, wo man sagt, du darfst mir alles sagen, außer das und das und das. Und das ist mein bester Freund, den kenne ich seit dem Kindergarten und da lasse ich nichts rankommen. Und ich ermutige dich, weil sei so mutig und gib dich Gott hin. Komm in gewisser Weise zum Altar. Und auf dem Altar wurden Opfer gebracht. Und Gottesdienst hat etwas mit Opfern zu tun. Und vielleicht ist es dran, Zeit zu opfern, ganze Beziehungen zu opfern oder einfach etwas loszulassen. Das musst du mit deinem Herrn ausmachen. Und das Zweite oder das Dritte ist, dass ich dich ermutigen will, dass du zu Gott kommst und sagst, Gott, was für Leute sind das, mit denen du willst, dass ich Zeit verbringe? Mit wem soll ich noch mehr Zeit verbringen? Wen soll ich zum Essen einladen? Mit wem soll ich mich einfach mal treffen zum Bibellesen? Mit wem soll ich mich treffen, um nochmal über die Predigt zu reden? Oder keine Ahnung. Dass du Gott fragst, Gott, welche Personen sind es, mit denen ich Gemeinschaft haben kann, die mir helfen können, denen ich helfen kann. Ja, wir geben dir alles hin und wir kommen zu dir, wunderbarer Gott. Und wir wollen nichts zurückhalten, Herr. Gottesdienst hat etwas mit Opfern zu tun und wir sind bereit, uns dir ganz hinzugeben, Herr. Wunderbarer Gott, ich bitte dich, dass du uns zeigst, was du auf deinem Herzen hast. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du nicht ein schweigender Gott bist, der sich zurückhält und uns zappeln lässt, sondern dass du ein Gott bist, der unser Bestes will und dessen Wille für uns nur das Beste ist. Herr, wir kommen und wir geben uns ganz hin. Ich für mich sage, dass ich mich ganz hingebe und dass ich dir ganz dienen will, Jesus, und dass ich dich lieben will, Jesus. Wir werden jetzt noch ein Lied singen und dann kannst du einfach dein Herz zu Gott bringen und ihm sagen, was dir auf dem Herzen ist, und von ihm hören, was auf seinem Herzen ist.